Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Total Clearance.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Zuschauer erst drinnen, dann draußen. Judd Trump fast draußen, jetzt aber wieder in der zweiten Runde. Alle Ergebnisse bei 5-4 nach der ersten Session. Ganz, ganz fix was los bei der Snooker-WM. Herzlich willkommen zu unserem ersten Daily von dieser Snooker-WM, unseren Sheffield Shots hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wie in den 17 Tagen jetzt auch wieder mit dabei, Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Das war schon gestern ganz schön viel Spektakel, in und außerhalb des Crucible Theaters.
Ja, also ich glaube, wir haben am ersten Tag schon ordentlich Stress gehabt, ordentlich viel erlebt, ordentlich was zu besprechen. Also das ist ja phänomenal, nicht nur sportlich, sondern auch abseits davon. Also ja, ich glaube, so einen ereignisreichen ersten WM-Tag hatten wir seit Jahren nicht.
Da muss ich dir recht geben. Und wir können erstmal nicht mit dem Sportlichen anfangen. Wir müssen mit einer anderen Geschichte anfangen, die gestern sich zugetragen hat. Wir hatten ja in den letzten Tagen erlebt und gehört, dass die Snooker-WM eines dieser Pilot-Events sein soll, wo Zuschauer wieder zugelassen werden. Es wurden Tickets verkauft. Es waren gestern dann auch ungefähr 300 Menschen in diesem Crucible Theater. Und es tat natürlich was oder es bedeutete was für die Stimmung. Es wurde geklatscht, es wurden tolle Bälle gelocht, die dann beklatscht worden sind. Also es war schon wirklich eine schöne Sicht, dann auch da Zuschauer zu sehen. Aber während der ersten Session stellte sich dann heraus, dass die Regierung am Donnerstagabend schon für Manchester und für den Norden von Großbritannien und England erstmal ein Verbot aufgestellt hatte, beziehungsweise die Maßnahmen wieder verschärft hatte, die Corona-Maßnahmen verschärft hatte. Unter anderem hieß es dann auch, dass Familien sich nicht mehr unter einem Dach besuchen dürfen, also mehrere Familien dann unter einem Dach besuchen dürfen. Das hatte erstmal nur für Manchester und Yorkshire Auswirkungen, das hatte dann aber auch Auswirkungen aufs Crucible Theatre in Sheffield, weil dann nämlich gesagt worden ist, diese Geschichte, dass Zuschauer zugelassen werden und dass es Pilot-Events gibt, bei denen Zuschauern zugelassen wird, nicht nur beim Snooker, das wird erstmal auf den 15. August verschoben. Was sollte man jetzt mit den Zuschauern machen? Die wurden gestern erstmal noch drin gelassen, aber ab heute keine Zuschauer mehr bei der Snooker-WM.
Ja, eine sehr bittere Geschichte natürlich für Anthony Hamilton.
Ja,
Der hat seine Teilnahme für die WM ja abgesagt, weil er so ein bisschen Befürchtungen hatte, was seine Gesundheit anbelangt. Anthony Hamilton leidet ja unter Asthma oder unter chronischem Asthma. Da ist für ihn eine Covid-19-Erkrankung natürlich etwas, was er absolut nicht gebrauchen kann. Hat deswegen seine Teilnahme abgesagt und jetzt gestern kommt dann die Nachricht, es sind keine Zuschauer dann mehr ab heute da. Für ihn natürlich sehr bitter, weil er auch sehr viel Gegenwind bekommen hat für diese Entscheidung, insbesondere auch von Barry Hearn, der da keinen Hehl draus gemacht hat, dass er das nicht gut fand, dass Anthony Hamilton die Qualifikation gespielt hat. Kann man natürlich drüber diskutieren. Ich finde es okay, dass er das gemacht hat. Die Entscheidung ist absolut nachvollziehbar aus seiner Sicht. Er kriegt dafür 20.000 Pfund, dass er die Qualifikation überstanden hat. Das ist eine Menge Geld. Das ist ein Viertel der Punkte, die man braucht, um in die Top 64 zu kommen. Und da ist klar, dass er darauf nicht verzichtet. Und auch wenn vor der WM-Qualifikation natürlich schon klar war, dass es Zuschauer geben wird während der WM, war natürlich nicht klar, in welchem Zusammenhang das passiert, ob Maskenpflicht herrscht, wie viele Zuschauer genau. Das kam ja alles erst nach und nach während der WM-Quali. Also ich finde das absolut in Ordnung, dass Anthony Hamilton danach der Quali sich hingestellt hat und gesagt hat, okay, ich überlege jetzt nochmal, ist das wirklich so sinnvoll, dass ich jetzt hier teilnehme, und hat dann eben für sich die schwere Entscheidung getroffen, es nicht zu tun. Das, man darf nicht unterschätzen, dass das ihm sicherlich nicht leicht gefallen ist. Der ist inzwischen ja auch etwas älteres Semester. Es könnte die letzte Chance gewesen sein, für ihn überhaupt im Crucible zu spielen. Also das ist sicherlich keine Entscheidung, die er leichtfertig getroffen hat. Umso bitterer muss das für ihn natürlich jetzt sein, dass keine Zuschauer mehr da sein werden ab heute. Die Frage natürlich, der Aufschub dieser Lockerung gilt ja bis 15.8. Das heißt, es bestehen noch Außenseiterchancen eventuell, dass man beim WM-Finale am 15./16.8. eventuell wieder Zuschauer dann zulassen kann. Im Crucible wissen wir jetzt noch nicht, werden wir sehen. Habe ich starke Zweifel daran, dass das tatsächlich, stattfinden wird. Also ja, für mich ist die Frage einfach nur, hätte man das Ganze nicht verhindern können, indem man von vornherein gesagt hätte, nein, es ist eigentlich noch zu früh, um Zuschauer bei so einem Event zuzulassen. Ja, aber diese Gedankengänge müssen sich jetzt vielleicht World Snooker Tour und die britische Regierung gefallen lassen, denn für mich ist diese ganze Situation einfach nur eins, ziemlich doof und vor allem vermeidbar gewesen.
Wie häufig wird Anthony Hamilton das Glück noch haben, sich für die WM zu qualifizieren? Also mir tut er am meisten leid, vor allen Dingen, wenn er vielleicht noch Sonntag oder Montag erst gespielt hätte. Vielleicht hätte es ja noch einen Weg gegeben, für ihn zurückzukehren, zu sagen, okay, wir holen Anthony Hamilton wieder ins Turnier zurück. Und so ist es halt, dass er nicht dabei ist, dass wir eine Session gestern ausgefallen hatten, dadurch, dass Kyron Wilson dann jetzt in die zweite Runde gekommen ist. Wie gesagt, wie häufig werden wir Anthony Hamilton im Crucible Theater noch erleben? Die andere Geschichte ist, World Snooker hatte wirklich einiges dafür getan, jetzt Tickets verkaufen zu können und dann auch zu sagen, wir können hier Zuschauer reinlassen, und dass das von einem auf den anderen Tag dann natürlich auch wieder eine Petitesse ist, ist auch sehr schade.
Absolut. Das ist natürlich auch sehr bitter für die Mitarbeiter und für die Mannschaft, die da sehr viel für getan hat, das wieder ans Laufen zu bringen, das vermutlich auch unter sehr guten Sicherheitsmaßnahmen. Ich war nicht vor Ort, ich kann es nicht beurteilen, wie es tatsächlich ist. Mich hat sehr erstaunt, dass tatsächlich relativ wenig Zuschauer waren gestern. Das heißt, dass World Snooker Tour da auch verhältnismäßig wenig Leute noch ranbekommen hat, die das tatsächlich dann auch ausgenutzt haben, gesagt haben, okay, ich setze mich ins Crucible und gucke mir Snooker an. Es waren einige vor Ort, aber es blieb eben auch sehr viel leer, was man hätte noch besetzen können, laut Sitzplan, den man da aufgestellt hat. Also das fand ich durchaus interessant. Es haben also auch viele in Großbritannien gesagt, nee, das ist mir zu unsicher. Ja, für Anthony Hamilton, wie gesagt, sehr, sehr bittere Pille, die er da jetzt schlucken muss. Ich glaube, in seinem Alter ist es tatsächlich eine berechtigte Frage, ob er sich nochmal irgendwann fürs Crucible Theater qualifiziert. Es wird ja nicht einfacher, jedes Jahr in der Qualifikation durchzukommen. Und ja, ob, wenn jetzt die Session an einem anderen Tag gewesen wäre, ob er da noch Chancen gehabt hätte, wieder reinzukommen, ich glaube nicht. Ich glaube, einmal abgesagt ist dann auch tatsächlich abgesagt. Das wäre ja dann auch irgendwie so ein bisschen eine Farce, wenn man das wieder zurücknehmen könnte. Aber klar, ist alles Spekulation, ist extrem ungünstig gelaufen, hätte man meiner Meinung nach vermeiden können. Aber so ist es dann, und ich glaube, das Sportliche gestern hat ja dann trotzdem auch noch ein bisschen Mehrwert geboten.
Wie gesagt, in solchen unsicheren Zeiten hätte es vielleicht da auch noch einen Weg zurückgegeben. Aber wir brauchen darüber jetzt nicht mehr diskutieren. Die Entscheidung ist gefallen. Anthony Hamilton wird nicht dabei sein. Und Kyron Wilson ist der Erste gewesen, der schon in der zweiten Runde war. Der Zweite, der ist gestern Judd Trump gewesen. Und damit kommen wir zum Sportlichen. Judd Trump als Titelverteidiger hat gestern das Turnier eröffnet. Mit Marcel Eckert als Schiedsrichter, dem ja immer die Ehre zuteil wird, sowohl das erste Match zu schießen als auch dann das letzte Match, das Finale. Judd Trump hat gestern gegen Tom Ford zwischendurch ausgesehen, als würde er dem Crucible-Fluch eine weitere Kerbe in den Colt ritzen. 2-5 lag er zurück, doch dann kam Judd Trump zurück. Trotzdem, Trump war nicht immer zu 100% überzeugend. Er wird sich steigern müssen, wenn er hier den Titel verteidigen möchte.
Ja, auf jeden Fall. Er hat dieses Match sich erkämpft. Er hat diesen Sieg sich wirklich über lange Zeit, über viel, viel Kampf holen müssen. Und er hat davon profitiert, dass Tom Ford insbesondere in der zweiten Session seine Chancen nicht mehr konsequent genug ausgenutzt hat. Und ja, im Prinzip ist in der ersten Session trotz einer 5-4 Führung schon vergeigt hat. Im Nachhinein nach diesem Match hatte man eher das Gefühl, dass Tom Ford dieses Duell der beiden verloren hat, als dass Judd Trump es wirklich gewonnen hat. Denn der hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn er nach der ersten Session schon 3-6, wenn nicht sogar 2-7 zurückliegt. Und dann reden wir heute, glaube ich, über einen Sieg von Tom Ford. Das war ein schwacher Auftritt in der ersten Session von Trump. Tom Ford war da ziemlich gut unterwegs, relativ schnell mit 3-0 in Führung gegangen. Breaks von 97-53 dabei gespielt. Judd Trump kam dann erstmal zurück nach dem Mid-Session-Interval, beziehungsweise mit der 104 direkt vor dem Mid-Session-Interval und dann nach 62 direkt nach dem Mid-Session-Interval. War er ziemlich gut unterwegs, um dann wieder von der Bildfläche zu verschwinden. Da kam eine sehr starke 140 von Tom Ford, die der auf den Tisch geballert hat. Erstmal das höchste Break des Turniers bisher. Und eine richtig starke Total Clearance noch zu Tom Ford im ersten Frame, die 97, da war er auf Maximum-Kurs. Das wäre ja auch ein Ding gewesen, wenn er tatsächlich im ersten Frame der Weltmeisterschaft 2020 einen Maximum-Break gespielt hätte. Verschoss da die drittletzte Schwarze auf eine Rote. Und ja, lag dann nach 7 Frames, wie du schon gesagt hast, mit 5-2 vorne und hätte diese Führung eigentlich, man muss es so sagen, ausbauen müssen. Im 8. Frame eine gute Chance gehabt, da Braun verschossen, eine 53 von Judd Trump war die Antwort. Im nächsten Frame Pink vom schwarzen Spot aus verschossen. Was war die Antwort? Eine 61 von Trump. Und schwupps, steht's nach dieser Session 5-4 für Tom Ford, obwohl der eigentlich deutlich höher führen müsste. Also ich glaube, dieser 4-5 Rückstand muss sich für Judd Trump eher wie ja eine kleine 5-4, 6-3 Führung angefühlt haben. Also das war ziemlich gut. Er hat da in der ersten Session mehr überlebt, als dass er tatsächlich wirklich gute Snooker gespielt hat. Und das war auch zu Beginn der zweiten Session so. Es war vor allem bis zum Mid-Session-Interval teilweise sehr zerfahren. Aber man hatte das Gefühl, dass Judd Trump jetzt etwas souveräner und vor allem auch etwas konstanter in seine Breaks reinkommt und vor allem mehr aus seinen Chancen machte. Er verlor zwar den ersten Frame, holte sich die nächsten 3 dann aber relativ souverän, profitierte dann auch vor allem im 12. Frame nochmal davon, dass Tom Ford seine Chancen jetzt überhaupt nicht mehr gut ausnutzen konnte. Der spielte dann nämlich auch keine höheren Breaks mehr und so kam Judd Trump Schritt für Schritt näher ran und ging dann tatsächlich mit 7-6 erstmals im Match überhaupt wieder in Führung. Baute diese Führung dann nach und nach weiter aus, unter anderem mit einer 131 und einer 57. Also es war eine tolle Phase, die Judd Trump da erwischte. Zog auf 9-7 davon und Tom Ford verkürzte dann nochmal im 17. Frame, nachdem Judd Trump dort, ich glaube, 3-4 gute Gelegenheiten für einen Break nicht nutzen konnte, sich immer wieder verstellte. Tom Ford mit einer 69 und im letzten Frame, muss man sagen, hat Judd Trump das dann auch sehr clever gemacht. Hat einfach die Kontrolle behalten, indem er immer wieder zwar auch so 3-4 gute Möglichkeiten brauchte, auch immer wieder sich die mit tollen langen Einsteigern erkämpft hatte, aber eben nicht in ein wirklich hohes Break reinkam, aber immer wieder ein paar Punkte hier, ein paar Punkte da machte und Tom Ford dann eben mit einer guten Safety oder oft sogar dann auch mit einem Snooker hinter der Blauen, die mittlerweile bei den kleinen Farben oben war, unter Druck setzte und ja, so war es dann relativ schnell unter Dach und Fach gebracht, dieser Frame, und damit ein 10-8 Sieg für Judd Trump, der sich für ihn sicherlich sehr gut anfühlen wird. Für Tom Ford, meiner Meinung nach, eine sehr bittere Niederlage, weil da war eindeutig viel mehr drin.
Mich hat aber Tom Ford wirklich sehr überzeugt gestern, eigentlich über das gesamte Spiel. Er hat relativ furchtlos gespielt. Natürlich hat er dann auch dafür gesorgt, dass Judd Trump wieder reingekommen ist in das ganze Match. Aber diese ganzen langen Einsteiger aus der ersten Session, da werde ich länger brauchen, die zu vergessen.
Ja, es war eine sehr beeindruckende erste Session von Tom Ford. Umso schlimmer war es dann eben, dass er nur mit 5-4 vorne lag. Denn wenn er da vielleicht einen Frame, vielleicht schon einen Frame, vielleicht hätte der letzte Frame der ersten Session gereicht, dass er Judd Trump da eben nicht die Möglichkeiten gibt, das dann zu verkürzen, sondern wenn er diesen Frame über die Ziellinie bringt, dann führt er mit 6-3. Das fühlt sich ganz anders an und schon könnte man vielleicht über einen Sieg von Tom Ford reden heute. Ansonsten, ja, Er muss da eben die Erfahrung jetzt mitnehmen, wobei das fast schon frech ist, da jetzt darüber zu reden, dass Tom Ford Erfahrungen sammeln muss. Die hat er zweifelslos. Aber ja, ich möchte nicht in der Haut von Tom Ford stecken heute, wenn er eine Nacht drüber geschlafen hat. Das wird sich für ihn wahrscheinlich wirklich sehr, sehr bitter fühlen, aus dem Turnier ausgeschieden zu sein, weil das wäre eine Geschichte gewesen, den Titelverteidiger hier rauszuhauen, in die zweite Runde einzuziehen. Also ja, er wird sich da selber, glaube ich, sehr ärgern, denn die Chancen dazu waren alle mal da.
Aber war das nur meine Vorfreude oder hatte das Spiel gestern wirklich einen schönen Rhythmus? Ich fand, das Match war zu keinem Zeitpunkt wirklich zäh.
Nee, das stimmt. Das war es nicht. Es war im Gegenteil eigentlich eher vor allem in der zweiten Session dann unheimlich spannend auch. In der ersten Session einfach hochklassiges Hochgeschwindigkeits-Snooker mit tollen Breaks, wenig Safeties, wirklich tolle Snooker, was beide da gespielt haben. Und in der zweiten Session kam dann eben auch so ein bisschen der Kampf dazu und bei Judd Trump dann auch hochklassiges taktisches Spiel. Also ich gebe dir da absolut recht, es war zu keinem Zeitpunkt langweilig. Es war ein tolles Eröffnungsmatch der Weltmeisterschaft 2020, auch wenn es sich komisch anfühlt, im Juli bzw. heute haben wir August über Snooker-Weltmeisterschaft zu reden. Und ja, Marcel Eckert hat im Eröffnungsmatch einen guten Job gemacht, dann hoffen wir mal, dass er das auch im Finale tut.
Einen Fakt hätten wir beinahe gestern unterschlagen. Judd Trump hat gestern während des Matches gegen Tom Ford sein 100. Century Break in einer Saison gespielt. Er ist damit der zweite Spieler nach Neil Robertson, dem das gelungen ist. Immer noch eine sehr, sehr beeindruckende Leistung, auch wenn das in diesen Zeiten von sehr vielen Turnieren wahrscheinlicher geworden ist als früher.
Das ist eine wahnsinnig beeindruckende Leistung von Judd Trump. 100 Centuries in einer Saison. Und Neil Robertson, klar, hat das auch schon geschafft, aber auch in deutlich mehr Frames bzw. deutlich mehr Matches, die er dafür gebraucht hat. Judd Trump ist da deutlich effizienter unterwegs. Macht das Ganze natürlich nicht weniger beeindruckend bei Neil Robertson, aber dass Judd Trump das jetzt nochmal hingekriegt hat, hätten wir so, glaube ich, ja auch vor ein paar Jahren nicht erwartet. Man hat gedacht, diese 100 Centuries, das ist ein Rekord für die Ewigkeit. Ja, jetzt hat er es mal eben gebrochen und die WM ist ja noch lang. Also ich glaube, Neil Robertson stand bei 103 Centuries am Ende in der Saison, in der er das geschafft hat. Das könnte Judd Trump ja locker überbieten, schon im nächsten Match. Also alles in allem richtig toll und vor allem für Judd Trump dann noch ein kleiner Vorteil gewesen, dass er das dann gestern wenigstens mit Zuschauern noch erleben konnte. Das wäre ihm ja vielleicht sonst nicht vergönnt gewesen. Also gut, dass er das gestern geschafft hat. Phänomenale Leistung, 100 Centuries in einer Saison. Ja, aber wenn von wem sollte man es erwarten, wenn nicht von Judd Trump?
Also die ersten zwei Achtelfinalisten stehen fest. Judd Trump trifft auf den Sieger aus der Partie Yan Bing Tao gegen Elliot Slesser und Karen Wilson wird auf den Sieger aus der Partie Stephen Maguire gegen Martin Gould treffen. Karen Wilson, wie gesagt, kampflos durch das Zurückziehen von Anthony Hamilton. Wir haben gestern drei Matches gehabt, die in die zweite oder die erste Session absolviert haben. Alle drei stehen 5-4 und alle drei haben eine unterschiedliche Geschichte zu erzählen. Fangen wir an mit dem Match zwischen Ding Junhui und Mark King. Mark King hatte vor dem Match angekündigt, Mensch, wenn ich gut drauf bin, kann mich keiner schlagen. Mark King hat es leider gestern zu selten gezeigt und er liegt 4-5 zurück. Ding Junhui, fand ich, hat sehr gute Ansätze gezeigt und sollte eigentlich der Favorit sein, hier dann heute durchzukommen.
Ja, also wenn diese Weltmeisterschaft 2020 bisher eins kann, dann sind es 5-4 Zwischenstände. Alle Sessions, die gestern gestartet wurden bzw. gespielt wurden, endeten 5-4. Auch das Duell zwischen Trump und Ford, was ja am Abend beendet wurde, auch dort der 5-4 der Zwischenstand. Ding Junhui gegen Mark King. Ding hat da meiner Meinung nach wieder mal seine zwei Seiten gezeigt. Er hat zum einen hochklassiges, tolles Snooker. Schon die 104 im ersten Frame war brillant. Auch den zweiten holte er sich mit teilweise richtig guten Bällen, legte im dritten eine 66 vor und ja, danach folgte dann wieder so ein bisschen der zweifelnde Ding, der seine Chancen nicht gut ausnutzte, mit den Augen vielleicht ein- bis zweimal zu häufig blinkt. Die 66 im dritten Frame reichte ihm nämlich nicht mal zum Framegewinn aus. Mark King brauchte schon Snooker, holte sich den auch. Er zwang auf Schwarz diesen Frame und danach hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, dass Mark King jetzt befreiter war, sich etwas lösen kann. Auch wenn Ding Junhui dann mit 3-1 in Führung, also seine Führung wieder ausbaute, nach dem Mid-Session Interval war Mark King voll da und war dann auch ein sehr guter Gegner für Ding Junhui, holte sich den 5. Frame mit 2 kleineren Breaks. Dann kam eine 75 aus der ersten Chance, da konnte Mark King nichts gegen tun. Das war ein tolles Break von Ding Junhui. Führung wieder auf 4-2 ausgebaut. Aber dann 111 von Mark King und auch den 8. Frame, vor allem taktisch, richtig gut. Ich will jetzt nicht sagen dominiert, aber vor allem die besseren Karten gegen Ende des Frames dann gehabt. Also es war ein richtig guter Frame für Mark King, denn das sind gegen Ding Junhui die Frames, die man holen muss. Wenn Ding Junhui mit einem langen Einsteiger oder mit einem einfachen Einsteiger einsteigt, in ein hohes Break reinkommt oder ein tolles Break draus macht, dann kann man halt nicht wirklich viel dagegen tun. Für Mark King muss es das Ziel sein, sich diese knappen, diese umkämpften, diese taktischen Frames zu holen. Und das hat er geschafft, nicht nur in dem 8. Frame, sondern auch vorher im 5. Frame. Dieser 8. war dann nochmal enorm wichtig, weil er einfach den Ausgleich markierte zum 4-4 und sich für Ding Junhui damit zu diesem Zeitpunkt sehr ungünstig angefühlt haben muss. Denn eigentlich war er der etwas bessere, der stabilere Akteur. Aber Mark King eben über den Kampf in dieses Match reingekommen. Ja, und der 9. Frame war dann genau das, was ich schon angesprochen hatte. Einsteiger für Ding und schwupps ein hohes Breakdowns gemacht, eine 98. Da kann man eben nichts gegen tun. Wenn Ding Junhui weiter so spielt, dann wird das natürlich eine knappe Geschichte für Mark King. Aber alles in allem hat der hier sehr gute Chancen. Und ich finde, nach dem Auftritt gestern muss sich hier Mark King noch nicht abschreiben lassen.
Nein, das bleibt auf jeden Fall spannend. Ich fand nur, dass Ding Junhui zwischendurch wirklich überzeugend gespielt hat. Aber wir sehen es heute. Heute wird das Match dann fortgeführt. Eine zweite Partie, die gestern mit 5-4 geendet ist, ist die Partie zwischen Mark Williams und Alan McManus. Und Alan McManus führt mit 5-4. Und hier haben wir vielleicht auch so ein bisschen das Tom Ford-Phänomen, weil meiner Meinung nach hätte Alan McManus höher führen müssen. Mark Williams hat sich hinterher auf Twitter für seine Leistung entschuldigt, hat gesagt, wenn es hier 2-7 steht, hätte ich mich auch nicht beschweren dürfen. McManus mit einem guten Auftritt und es bestätigt so ein bisschen unsere Vorahnung, dass wir auch in der Vorschau, Rolf Kalb, du, ich, nicht so richtig viel von Mark Williams erwartet haben.
Ja, wobei man das natürlich insofern, also ein ganz kleines bisschen relativieren kann, weil Mark Williams hat nicht unbedingt schlecht gespielt. Es war vor allem Alan McManus, der unheimlich stark gespielt hat. Das waren Statistiken, die er da phasenweise vorweisen konnte, mit 95% Locherfolg, 100% bei langen Bällen. Also das sind schon Statistiken, die normalerweise einen Judd Trump auszeichnen, aber ein Alan McManus durchaus in den letzten Jahren nicht unbedingt zeigen kann. Es gab da einen sehr lustigen Tweet von Matt vom Pro Snooker Blog, der dazwischendurch schrieb, ja, ich habe ja heute Abend erwartet, dass ich hier phänomenale lange Bälle, tolle Breaks sehen werde. Was ich nicht erwartet hatte, ist, dass es nicht von Judd Trump kommt, sondern von Alan McManus. Das ist ein richtig guter Auftritt gewesen, den der Schotte da gestern gezeigt hat. Und das, nachdem er einen Fehlstart erwischt hat, hätte die ersten beiden Frames jeweils durchaus gewinnen können, wenn er seine Chancen da nutzt. Mark Williams holte sich da mit einer 70 den zweiten Frame, den ersten Frame mit 2 kleineren Breaks, war 2-0 in Führung und Alan McManus konterte das mit einer tollen 105, mit einer fantastischen 84. Beide eben sich erarbeitet durch fantastische lange Bälle, die gestern bei ihm kamen, wie man sie seit Jahren nicht gesehen hat. Alan McManus ist ja jemand, der bei Weltmeisterschaften ganz gerne mal so für Furore sorgt. Ich erinnere mich da an einen Viertelfinaleinzug von vor ein paar Jahren. War es sogar das Halbfinale? Ich glaube, ins Viertelfinale kam er, ne?
Ja.
Jedenfalls, der 5. Frame war dann nach dem Mid-Session Interval, ich glaube, der einzige, der wirklich länger umkämpft war. Der hätte in beide Richtungen gehen können. Am Ende war es Alan McManus, der sich den auf die Farben geholt hat. Mark Williams mit einer 60 bleibt dran. Frame 7 wieder klar an Alan McManus und auch mit einer 58 dann sich die 5-3 Führung geholt. Und dann hat er eben die Chance verpasst, mit 6-3 in Führung zu gehen. Im 9. Frame nur 22 Punkte aus seiner ersten Chance gemacht und Mark Williams konterte das mit einer 68, die dann entscheidend sein sollte für diesen Frame, so ein typisches Mark Williams Break zwischen 60 und 80 Punkten. Und danach die Konzentration so ein bisschen abgegeben und es eben nicht weiter durchgezogen. Und so steht es jetzt hier 5-4 für Alan McManus nach der ersten Session. Und wie du schon gesagt hast, es könnte hier durchaus 6-3, 7-2 stehen. Ob sich das nochmal als entscheidend herausstellen könnte, werden wir dann heute sehen. Heute dann ein neuer Tag und da muss Alan McManus dann erstmal unter Beweis stellen, dass er das auch eben an zwei Tagen so auf den Tisch bringen kann. Und er muss noch den ganzen Tag warten. Das wird nämlich erst heute Abend dann zwischen den beiden beendet.
Bei der Snooker-Weltmeisterschaft 2016 erreichte McManus das Halbfinale übrigens. Das müssen wir noch dazu sagen. Dort verlor er damals mit 11-17 gegen Deng Junhui. Auf jeden Fall hat er das Halbfinale dann hier auch schon erreicht. Ich kann mich erinnern, dass Alan McManus dort dann in seinen Pausen immer im Presseraum rumstravanzte und sich seines Lebens freute. Alan McManus führt mit 5-4 gegen Mark Williams und eine dritte Partie haben wir noch, die über Nacht in die Pause gegangen ist. Stuart Bingham führt gegen Ashley Carty mit 5-4. Für Ashley Carty war das aber schon ein beeindruckendes Debüt gestern.
Ja, aber auch hier, wenn wir über das Tom Ford-Phänomen sprechen oder über das Alan McManus-Phänomen, können wir auch über das Ashley Carty-Phänomen sprechen, denn auch der darf eigentlich nach der ersten Session nicht mit 4-5 hinten liegen, sondern muss hier 5-4 führen, denn auch der hatte deutlich mehr Chancen, als es der Spielstand jetzt aussagt. Das war ein sehr, sehr guter Debütauftritt für Ashley Carty. Beide haben so ein bisschen gebraucht, um in ihren Rhythmus zu finden, um ins Match reinzukommen. Stuart Bingham ist es vor allem vor dem mystischen Interval dann etwas besser gelungen als Ashley Carty. Immer wieder so ein paar kleinere Breaks, in denen er etwas mehr Punkte machte als sein Gegner und so eben sich eine 3-1-Führung rausarbeitete. Aber Ashley Carty hat gezeigt, warum er sich durch die Qualifikation gebissen hat, hat immer wieder tolle Bälle eingestreut, sich die Frames dann auch auf die Farben erkämpfen können und ist so immer dran geblieben, hat sich nicht abschütteln lassen von Stuart Bingham, der dann mit einer 90 nach dem mid-session Interval sogar mit 4-2 in Führung ging. Und alle Frames, die danach kamen, hätte Ashley Carty eigentlich gewinnen müssen, tat das auch bei Zweien allerdings nur. Erst mit einer 118 tolle Century im siebten Frame, das war das erste Break von mehr als 50 Punkten von Ashley Carty im Match. Im nächsten Frame dann ein paar Punkte vorgelegt, Stuart Bingham brauchte schon Snooker und dann passiert Ashley Carty eine dumme Sache, beim Spielen auf Gelb fiel ihm auch Schwarz. Das Schlimme daran waren nicht nur die 7 Foulpunkte, sondern auch, dass er Stuart Bingham einen Freeball da liegen ließ. Der bekam damit die Chance, sich taktisch diesen Frame so ein bisschen anzueignen und holte sich dann Punkt für Punkt in diesem Frame zurück und gewann diesen dann noch auf Schwarz. Also das war ein sehr bitterer Moment für Ashley Carty. Und damit war klar, Stuart Bingham wird nach der ersten Session vorne liegen. Die Frage war jetzt nur mit 5-3 oder mit 6-3. Es hätte sicherlich Spieler gegeben, die diesen Moment dann im achten Frame so ein bisschen an sich herankommen gelassen hätten und dann so ein bisschen die Schultern hätten hängen lassen. So nicht Ashley Carty. Mit einer tollen 69 holte er sich letztendlich genügend Punkte, um den neunten Frame dann auf sein Scoreboard zu bringen. Aber trotzdem, er liegt 4-5 hinten, muss hier eigentlich mit 5-4 führen. Aber auch für ihn ist hier, glaube ich, noch alles drin und egal, was jetzt noch passiert, es war ein gutes Debüt, da haben wir schon ganz andere Sachen erlebt. Er wird hier nicht aus der Arena geschossen, er wird erhobenen Hauptes rausgehen können. Wenn er denn heute verliert, er hat noch alle Chancen, dieses Match dann gegen Stuart Bingham auch noch umzudrehen, heute früh dann gleich in der ersten Session. Denn alles in allem war das noch nicht so der überragende Auftritt von Bingham.
Heute werden wir zwei Matches erleben, die neu starten. David Gilbert gegen Curt Mifflin um 11 Uhr und ein Klassiker, John Higgins gegen Matthew Stevens ab 15.30 Uhr. Und drei Matches werden wir heute erleben, die dann in die letzte Session gehen. Das sind einmal Stuart Bingham gegen Ashley Carty heute Morgen und heute Nachmittag Mark King gegen Ding Junhui und heute Abend dann Mark Williams gegen Alan McManus. Und dann haben wir noch ein drittes Spiel. Nee, das sind die fünf Spiele. Die heute stattfinden. Kyron Wilson gegen Anthony Hamilton hätte heute ja noch stattgefunden. Also drei Matches werden heute beendet, zwei Matches fangen heute an. Wir werden morgen darüber sprechen, hier in den Sheffield Shots von Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Das war ein fulminanter erster Tag. Wir hoffen, dass es so weitergeht und dass wir morgen dann ähnlich viele Nachrichten zu überbringen haben. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter und folgt auf jeden Fall vor allen Dingen Christian auf Twitter. Und dann hören wir uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.